NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Manchmal kommt es zu Ereignissen, die man kaum für möglich gehalten hätte, schrieb der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn kürzlich in der Jüdischen Allgemeinen. Was der Experte für Antisemitismusforschung angenehm überrascht kommentierte, war die Meldung, dass die belgische Regierung die materielle Unterstützung palästinensischer Schulbauprojekte zumindest vorläufig gestoppt hat, nachdem eine Schule, die sie mitfinanziert hatte, nach einer Terroristin benannt worden war. Die neue Namenspatronin hatte einen Anschlag geleitet, bei dem 1978 in Israel 38 Menschen ums Leben gekommen waren. Zu selten werde die Verwendung europäischer Fördermittel für antisemitische Propaganda in Nahost wirklich unterbunden, schrieb Salzborn. Er ist kein Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Lange Zeit kämpften Kollegen und Studenten darum, dass seine Professur an der Universität Göttingen verlängert würde. Erfolglos. Vielleicht war er manchen zu unbequem. Nun hat der engagierte Wissenschaftler am 1. Oktober eine Gastprofessur am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin angetreten. Mit Samuel Salzborn habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, ob er denn die Einschätzung teilt, dass Antisemitismus in Deutschland zugenommen habe.
Man muss sich, glaube ich, fragen, was meint genau zugenommen? Was wir definitiv sagen können, ist, dass Antisemitinnen und Antisemiten lauter geworden sind, viel mehr Foren haben, sich öffentlich besser äußern können und deutlich besser vernetzt sind als vor einigen Jahren, insbesondere auch durch die Nutzung der Möglichkeiten des Mediums Internet. Was wir ebenfalls erleben können, ist ein kontinuierlich hohes Niveau von Beleidigungen, auch von gewalttätigen Übergriffen gegen Jüdinnen und Juden. Allerdings ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss beim Antisemitismus im öffentlichen Raum, ist der sichtbarer geworden oder ist er tatsächlich mehr geworden? Letztlich ist es im Ergebnis aber egal, was man darauf antwortet, weil die antisemitischen Diskriminierungen, die daraus öffentlich folgen, sind ja präsent. Und das ist natürlich zum Nachteil all derer, die von Antisemitismus betroffen sind.
Sie haben ja als Politikwissenschaftler viel über Antisemitismus in Parteien geforscht. Wie schätzen Sie denn in dieser Hinsicht die AfD in ihrem Verhältnis zu Juden ein?
Also generell muss man vielleicht erstmal sagen, dass Antisemitismus bei fast allen Parteien in unterschiedlichem Ausmaß ein Problem darstellt. Bei Parteien am rechten Rand, zu denen die AfD zweifellos gehört, natürlich im besonderen Maße. Was wir bei der AfD beobachten können, ist ja generell ein extremer Radikalisierungsprozess. Und das sieht man auch in Bezug auf das Themenfeld Antisemitismus. Das heißt insgesamt eine Relativierung der NS-Verbrechen und auch der daraus resultierenden Konsequenzen für die Bundesrepublik. Das ist sehr dominant und markant. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, wenn sich Antisemiten in der AfD äußern, dann erlebt man vor allen Dingen einen Schlingerkurs in der Partei. Das heißt, es gibt eben nicht eine klare Distanzierung von antisemitischen Positionen wie in den meisten anderen Parteien, sondern ein Herumlavieren, bei der es nicht um die Frage geht, zu erkennen, dass auch auf Funktionärsebene Antisemitismus geäußert wird, sondern ganz im Gegenteil, immer es nur um die Frage geht, schadet es der Partei? Genau daran kann man natürlich die Glaubwürdigkeit von Parteien in Bezug auf Antisemitismus messen. Die Frage, inwiefern sie den eigenen Antisemitismus zu thematisieren und zu kritisieren in der Lage sind. Den Antisemitismus bei den anderen kann man immer relativ leicht kritisieren.
Das heißt, Sie würden nicht sagen, dass die AfD eine antisemitische Partei ist, aber sie ist eine Partei für Antisemiten?
Sie wirkt durch ihre Positionierung, durch das, was Eliten und auch einfache Mitglieder an Artikulation formulieren, was auch Spitzenfunktionäre formulieren, wie ein Magnet auf Antisemiten. Und die Frage ist, wie entwickelt sich weitere Programmdiskussion? Und angesichts der Gesamtradikalisierung, die wir in der Partei erleben, würde ich keinesfalls ausschließen, dass auch auf programmatischer Ebene solche Entwicklungen noch vollzogen werden könnten.
Wie sehen Sie denn den türkisch-arabisch-islamischen Antisemitismus im Verhältnis zum rechtsradikalen oder traditionellen deutschen Antisemitismus?
Ich bin sehr dagegen, hier das eine gegen das andere aufzurechnen und ein instrumentelles Verständnis in diesem Zusammenhang zu haben. Man sieht es vielleicht relativ gut auch in Bezug auf den Antisemitismus im christlichen Kontext. Auch wenn diese Diskussion zu wenig geführt wird, kann man daran sehen, dass es eine relative Unaufgeregtheit gibt über die Frage, was Christentum mit Antisemitismus zu tun hat, weil auch klar ist, dass es ein Problem im Christentum mit Antisemitismus gibt, das zugleich aber nicht heißt, dass alle Christinnen und Christen Antisemiten sind. Selbstverständlich wäre das ein Fehlschluss. Und ich glaube, eine solche Unaufgeregtheit muss man auch gerade in Bezug auf das Thema Zuwanderung oder auch Islam in Bezug auf Antisemitismus haben. Das Attest, dass es da Probleme gibt, heißt selbstverständlich nicht, dass alle, die in die Bundesrepublik kommen, Antisemiten sind. Das wäre genauso falsch, wie es aber auch falsch wäre, zu glauben, dass es nicht Zusammenhänge gibt, gerade auch im islamischen, radikal-islamischen Kontext, die genuin auch eine antisemitische Implikation haben und die auch ganz zentral den Kampf gegen Jüdinnen und Juden oder gegen Israel in den Blick nehmen und insofern der Antisemitismus im islamischen Kontext selbstverständlich ebenfalls ein Problem ist, dem man sich schlicht und ergreifend stellen muss.
Der Zentralrat der Juden ist ja sehr besorgt, dass Flüchtlinge aus arabischen Ländern eine Feindlichkeit gegenüber Israel mitbringen, die sie zu Hause gelernt haben und die nicht zwischen Israel und Juden unterscheidet.
Die Unterscheidung zwischen Israel und Juden wird tatsächlich in vielen Fällen nicht vorgenommen, auch wenn die Antisemitismusforschung in diesem Bereich noch am Anfang steht, gerade auch vor Hürden, die was mit Sprachfragen zu tun haben, steht und da noch viel zu forschen ist, sehen wir gerade beispielsweise am Feld der massenhaften Karikaturen, die im arabischen Raum über Israel präsentiert werden, dass es hier ein direktes Ineinanderfließen von Hass auf Israel mit Hass auf Juden gibt und dass der Antisemitismus sich in der Tat hier einfach nahtlos verbindet und dass es im Prinzip überhaupt nicht möglich ist, hier Unterscheidungen vorzunehmen. Also das heißt, dass diese Ineinsetzung Judentum und Israel letzten Endes in erheblicher Weise vorgenommen wird.
Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn hat eine Gastprofessur am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin angetreten. Bei uns geht es gleich um den wunderbaren Film »Die Unsichtbaren«. Unsere Autorin hat die darin mitwirkende Hanni Levy getroffen, die in Berlin versteckt überlebte. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam hat Bedenken dagegen, einen deutschen ICE-Zug nach der von den Nationalsozialisten ermordeten Anne Frank zu benennen. Die Verbindung des Namens mit einem Zug führe zu Assoziationen mit den Judendeportationen während des Zweiten Weltkriegs, heißt es in einer Erklärung. Dies sei schmerzlich für Menschen, die die Deportationen miterlebt hätten, und verursache neuen Schmerz bei jenen, die mit den Folgen der Deportationen leben müssten. Man verstehe aber, dass die Initiative guten Absichten entspringe. Die Bahn will ihre neuen ICE-4-Züge nach bedeutenden Persönlichkeiten benennen. Unter den angedachten Namen sind neben Anne Frank auch Konrad Adenauer und die Namen der NS-Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl. Ziel sei es, diese Persönlichkeiten zu ehren und die Erinnerung an sie wachzuhalten, erklärte die Bahn. Der Name Anne Frank sei einer der am häufigsten eingereichten Vorschläge gewesen. Anlässlich der Ausstellungen der Sammlung Gurlitt, die seit gestern in Bonn und Bern zu sehen sind, kritisiert der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Ronald S. Lauder die Rolle deutscher Kunsthäuser. Es gebe weiterhin Museen und Sammlungen, die keine Provenienzforschung betrieben, sagte Lauder der Wochenzeitung Die Zeit. Zudem seien Archive noch immer nicht in dem Maße zugänglich, wie sie es eigentlich sein sollten. Unzählige Opfer und deren Erben seien noch immer auf der Suche nach ihrem in der NS-Zeit entwendeten Eigentum. Lauder fordert außerdem, auch private Eigentümer zur Rückgabe von Nazi-Raubkunst an die rechtmäßigen Eigentümer zu verpflichten. Israelis und Palästinenser haben auf unterschiedliche Art des 100. Jahrestages der Balfour-Deklaration gedacht. Die Erklärung gilt als wichtige Unterstützung für die spätere Gründung Israels. Während des Ersten Weltkriegs hatte der britische Außenminister Arthur Balfour am 2. November 1917 in einem Schreiben erklärt, die Regierung seiner Majestät werde die Schaffung eines nationalen Heims für die Juden in Palästina unterstützen. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu sagte, 100 Jahre danach sollten die Palästinenser endlich die nationale Heimstätte der Juden und den jüdischen Staat anerkennen. Im Westjordanland und in Gaza protestierten dagegen tausende Menschen. Ihnen gilt die Balfour-Deklaration als mitursächlich für ihre Vertreibung aus Teilen von Palästina. Soweit die Meldungen.
Diesen Kinofilm sollte man unbedingt sehen. Regisseur Klaus Räffle stellt in »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben« 4 jüdische Zeitzeugen vor, die in der NS-Zeit als junge Männer und Frauen in Berlin in der Illegalität überlebten. In einer gut gelungenen Kombination aus kurzen Interviews und ausführlichen, spannenden Spielfilmszenen erfährt man, wie sie mitten unter ihren arischen Mitbürgern dank der Hilfe einzelner Mutiger sich durchhangelten, immer wieder auf der Straße standen ohne Obdach, aber auch Herberge und Nahrung fanden und manchmal auch Spaß hatten. Über 1700 Juden überlebten auf diese Weise allein in Berlin. Hören Sie Sigrid Hoff über den Film »Die Unsichtbaren« und seine Protagonisten.
Schlank wie ein Reh, hä? Und so hübsche dunkle Augen, wie bei einer Jüdin.
Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin.
Ruth Gumpel, die sich als junge Kriegswitwe ausgibt, arbeitet als Hausmädchen ausgerechnet bei einem Wehrmachtsoffizier, der etwas ahnt, aber keine unnötigen Fragen stellt. Der junge Sjoma Schönberg ist abgetaucht und fälscht Pässe, um sich Geld zu verdienen. Hanni Levi ist weise, färbt sich die Haare blond und lernt an der Kinokasse eine Kartenverkäuferin kennen, die sie bei sich aufnimmt. Eugen Friede kommt bei linken Widerstandskämpfern aus dem Arbeitermilieu unter und verteilt nachts Flugblätter. Vier junge Menschen jüdischer Herkunft, die den Nazis trotzen und überleben wollen, mitten in der Reichshauptstadt Berlin. 2009 ist Regisseur Klaus Reffler auf ihre Schicksale gestoßen und begann zu recherchieren. Jahrelang kämpfte er gegen erhebliche Widerstände um das Projekt. Herausgekommen ist ein faszinierender Film. Die Unsichtbaren stellt Juden in den Mittelpunkt, die untertauchten.
Es sind ganz junge Menschen oft gewesen, die sagten, ich werde nicht in eines dieser Lager im Osten gehen, ich will hier bleiben. Und sie haben es versucht. Es bedeutete den Sprung in die totale Unwägbarkeit. Was wird passieren?
Eine der Porträtierten ist Hanni Levi, geboren 1924 in Berlin-Tempelhof. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, war sie knapp 9 Jahre alt. Als einziges Kind wuchs sie behütet auf. Die Politik hielten die Eltern von ihr fern. Doch ein Rat ihres Vaters wurde für ihr weiteres Leben prägend.
Mein Vater hat mir gesagt, du bist Jüdin, kannst du stolz drauf sein, aber du darfst dich nie schlagen lassen. Du musst dich wehren.
An Ausreise dachte die Familie erst, als es zu spät war. 1940 starb der Vater an den Folgen der Zwangsarbeit, die schwer herzkranke Mutter aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung für Juden 1942. Die Deportation der geliebten Großmutter nach Theresienstadt weckt den Widerstandsgeist der damals 18-Jährigen. Sie beschließt:
Ich gehe nicht mit. Aber wie, wann, wo, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich hatte auch kein Geld. Ich musste das wirklich dem Zufall überlassen.
Als die Gestapo klingelt, macht sie nicht auf und beschließt zu fliehen. Sie geht zunächst zu Freunden, lässt sich die Haare blond färben, nimmt eine neue Identität an.
Ich war sehr jung. Ich war sehr frech. Ich war sehr blond. Und ich habe von Anfang an die Überzeugung gehabt, ich muss so leben wie jeder andere. Ich darf keinen Verdacht erwecken.
Häufig geht Hanni zur Entspannung ins Kino. Als sie im Herbst 1943 erneut ohne Bleibe ist, vertraut sie sich in ihrer Verzweiflung der Kassiererin an der Kasse an. Viktoria Kolzer nimmt die junge Frau mit zu sich nach Hause.
Und sie teilten mit mir die beiden Lebensmittelkarten. Hatten immer jemand am Tisch, den sie im Grunde genommen überhaupt nicht kannten. Das ist etwas Heldenhaftes, denn sie haben nie daran gedacht, in welcher Gefahr sie sich begaben.
Es sind ihre stillen Helden. Mit den Familien hält sie bis heute Kontakt und freut sich, dass auch sie in dem Film Die Unsichtbaren gewürdigt werden.
Ich habe den Film gerne mitgemacht, um zu beweisen, dass es Menschen gab. Mit Herz, mit Mut und ohne Berechnung. Eigentlich habe ich den Film mitgemacht, nur für die Menschen, die mich gerettet haben.
Die heute 93-jährige Hanni Levi lebt in Paris. Sigrid Hoff sprach mit ihr anlässlich des Kinofilms »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben«. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz.
Den Anfang dieses Wochenabschnittes bildet die Begegnung Abrahams mit den fremden Gästen. Am dritten Tag nach Abrahams Beschneidung erscheinen drei Fremde vor seinem Zelt. Abraham lädt sie ein und bewirtet sie mit vielerlei Speisen. Einer der Besucher prophezeit Abraham, dass er im folgenden Jahr wiederkommen werde und Sarah, Abrahams Frau, dann einen Sohn gebären wird. Sarah, die das Gespräch hinter der Zeltwand mithört, lacht darüber, da sie und ihr Mann schon sehr alt sind. Die letzte Szene des Wochenabschnittes bildet die sogenannte Bindung Isaaks. Gott, so lesen wir in der Tora, prüft Abraham, indem er ihm befiehlt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Abraham macht sich auf zu dem Ort, den Gott ihm zeigen wird. Am Ort angekommen, bindet Abraham seinen Sohn Isaak auf einem Altar fest. Als er ihn opfern will, hält ihn ein Engel Gottes auf und befiehlt ihm, Isaak nichts zu tun, da Gott nun wisse, dass Abraham ein gottesfürchtiger Mann sei. Diese berühmte Szene des Vaters, der wohl bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, diese Szene ist für uns nicht einfach zu verstehen. Anfang und Ende dieses Wochenabschnittes widersprechen sich scheinbar. Am Anfang lesen wir über den wohltätigen, den herzvollen, den sozialen Abraham, der nach Fremden Ausschau hält, um sie in sein Zelt zu führen und sie zu bewirten. Und am Ende des Wochenabschnittes, da werden wir fast schon in die Irre geführt. Derselbe Abraham, der gerade eben zu wildfremden Menschen gut und herzlich war, ist wohl gleichzeitig bereit, den eigenen und geliebten Sohn Isaak für Gott zu opfern? Abraham wird in diesem Wochenabschnitt anfangs als Humanist und Menschenfreund eingeführt, verlässt uns aber zum Schluss scheinbar als Fundamentalist. Ja, die Bindung Isaaks ist wahrlich kein einfaches Kapitel in der Tora. Und doch, Abraham ist ein Humanist, ein Menschenfreund. Genauso wie wir ihn anfangs bei der Begegnung mit den Fremden erleben. Die Bindung Isaaks müssen wir als eine Extremsituation verstehen, als eine Prüfung, in der für einen Moment Gott sich von seiner unwahren Seite offenbart, nämlich als Gott des Todes, als Gott der Menschenopferung, der aber in Wahrheit niemals gewesen ist. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass in jener archaischen Gesellschaft der hebräischen Bibel, die das Menschenrecht, wie wir es heute kennen, eben nicht kannte, das Menschenopfer gesellschaftlich akzeptiert war, so schrecklich es sich für uns heute auch anhört. Isaak soll verschont werden, soll leben und nicht sterben. Das ist das, was wir aus dieser Geschichte mitzunehmen haben. Und das genau ist der Geist einer jeden humanen Religion, das Leben zu verherrlichen und nicht den Tod.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.